Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum nächsten freien Gespräch für den Sandwirt Televisor. Heute mit Wolfgang Herles. Wir sprechen über sein neues Buch Mehr Anarchie, die Herrschaften. Jetzt geht es eigentlich ein bisschen eher um die Frage, ja, das Leiden gewissermaßen an den Deutschen, wenn man das mal so ausdrücken kann, beziehungsweise die immer noch natürlich der Konflikt zwischen Bonn und Berlin, den Sie ja in diesem Buch sehr stark festmachen. Ich muss gestehen, ich selbst bin ja deutschsprachiger Belgier und ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals ja erst 10 Jahre alt, hatte also noch keine eigentliche selbstständige politische Meinung, aber ich kann mich an die Erinnerungen durchaus im Elternhaus und auch in Belgien damals erinnern, als es zur deutschen Wiedervereinigung kam und dann eben zur Diskussion, na, Verlegung der Hauptstadt von Bonn nach Berlin, war jedenfalls im Westen Europas dann oft die Angst wurde dann geäußert, Berlin, das assoziierte man dann mit dem preußischen Erbe, mit einer gewissen Großspurigkeit, mit einer gewissen Sicht auf Deutschland, die eigentlich durch die ja eher ein bisschen behäbige, aber effiziente, kleinstädtische Bonner Republik ausgehebelt worden war. Und man dachte, na, Berlin, das liegt so weit im Osten, werden Institutionen, die ohnehin so weit im Osten verankert sind, weiter den guten Draht nach Belgien, die Niederlande, nach Frankreich, diese Westbindung auch innerlich empfinden? Oder liegt das, sagen wir mal, so weit peripher, aus einer westeuropäischen Perspektive natürlich, dass sich zusammen mit der Geografie auch die Inhalte allmählich wandeln? So nahmen wir das damals, in Belgien jedenfalls, wahr, sozusagen aus der historischen Erinnerung. Da ging es noch gar nicht mal um politische Argumente, sondern eigentlich eher mit dem, was man so mit dem rheinländischen, katholischen oder eben dem preußischen, protestantischen Deutschland so assoziativ verband. Und wenn ich so Ihre Gegenüberstellung Bonner-Berliner Republik lese, das überschneidet sich ja auch so ein bisschen mit diesem Eindruck. Würden Sie dem zustimmen und wie würden Sie diesen bei Ihnen ja sehr stark durchgearbeiteten Gegensatz Bonn versus Berlin, woran würden Sie das festmachen, so als Gegenüberstellung?
Also das ist jetzt ein Riesenthema und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das noch mal zu führen, diese Debatte.
Nein, nur so drastisch.
Aber es war natürlich so, rein politisch, man wollte der DDR ja nichts lassen, ja. Die DDR sollte möglichst schnell alles übernehmen, was aus dem Westen kam. Bis auf ein einziges, ihr kriegt die Hauptstadt. Ja. Das war natürlich ein Danaer Geschenk. Denn Berlin als Hauptstadt, schauen Sie sich Berlin an, für was steht Berlin? Für Chaos, für linksgrünen Faschismus, würde ich beinahe sagen, für eine unregierbare Stadt. Wenn das repräsentativ für Deutschland sein soll, dann möchte ich lieber woanders hingehen. Aber Berlin ist nicht typisch für Deutschland. Es ist eine Hauptstadt, die man jetzt Hauptstadt nennt. Bonn hat man niemals Hauptstadt genannt, war auch gar nicht nötig. Ein Land braucht eine gute Verwaltungsmetropole, eine Regierungsstadt braucht auch eine gewisse Bescheidenheit, eine gewisse Demut. Da kommen die Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen. Dort nehmen sie eigentlich ihre politische Gesinnung, den Willen der Bürger auf. Dann gehen sie an den Parlamentssitz und verhandeln das. Nein, jetzt haben wir einen Zentralismus. In der Kultur kam der als erster raus. Ja, alles, was in jeder Furz, der unter den Linden gelassen wird, ja, ist Kultur. Warum? Weil er unter den Linden gelassen wird. Ja, sowas Blödsinniges gab es in Bonner Zeiten nicht. Also dieser Zentralismus, der bildet sich dann auch aus bei den Hinterbänklern, bei den Provinzpolitikern, die dann die Reichstagstreppen hinaufsteigen und sich als was Besseres fühlen, als wenn sie da durch die Bonner Gassen gelaufen sind. An Kultur hatten die weder in Bonn Interesse, noch haben die in Berlin Interesse. Nein, das ist ja eine ganz andere, von der Bevölkerung eigentlich abgeschottete kleine Gruppe, dieses Schüstmilieu. Also das ist so viel Selbstbetrug. Und dann kommt natürlich noch einiges hinzu. Ich finde es ahistorisch. In einer Zeit, in der die deutsch-deutsche Einigung ja als Teil der europäischen Einigung verstanden wurde. Man hat damals zum Beispiel die D-Mark geopfert für den Euro. Also man hat gesagt, die DDR kommt halt einfach jetzt auch zur EU und weil die halt zusammengehören, machen sie da einen Nationalstaat auf. Aber eigentlich hat man diesen europäischen Gedanken verschenkt mit diesem Berlin. Ja? Denn wenn ich plötzlich eine so tolle nationale Hauptstadt habe, die so viel auf Tradition und auch auf Größenwahn hält wie Berlin, wozu brauche ich dann noch Brüssel? Ja? Also das war eine Verkleinerung von Brüssel, weil die Deutschen jetzt endlich auch sowas haben wollten wie die Franzosen mit ihrem Paris, was aber eine viel andere Tradition hat. Wie lange war denn Berlin Hauptstadt in der deutschen Geschichte? Ich bitte Sie, von 1871, bis es dann in die Hosen ging, ja, bis 1945. Und dann war es nur noch Hauptstadt eines Teils. Und vor 1945 waren es zwei Diktaturen. Eine Monarchie, eine Militärdiktatur, eine Hitler-Diktatur. Das war doch keine erfüllte deutsche, das ist doch nicht repräsentativ für die deutsche Geschichte, dieses Berlin. Es steht für allen Quatsch, der in Deutschland passiert ist, steht dieses Berlin.
Würden Sie denn die gegenwärtige, ja nicht nur die Ampelregierung, sondern eigentlich diese Deutungshoheit, die Lufthoheit, wenn man so will, des eher linksgrünen ideologischen Komplexes, denn an diesem Hauptstadtwechsel festmachen
durchaus
wollen? Durchaus. Wäre das also in Bonn nicht so gekommen, meinen Sie?
Naja,
ist Berlin, das es gewissermaßen auch hervorgerufen hat?
Ich kann mich schon noch an die Grünen erinnern, die im Bundestag in Bonn angefangen haben. Aber es ist was anderes. Es sind ja nicht mehr die Grünen von damals. Wenn Sie plötzlich diese Renaissance der staatlichen Ordnung, der staatlichen Autorität sehen, Habeck verkörpert das, ja, wenn er ohne rot zu werden sagt, das sind die Branchen, die wir, es fehlt mir das richtige Wort, ich habe es gestern erst in den Nachrichten gehört, die wir konzipiert haben, ja. Das ist die Wirtschaftsbranche, die wir konzipiert haben. Ein Staat hat keine Wirtschaftsbranche zu konzipieren. Das muss ganz allein der Wirtschaft selbst überlassen werden. Also die Vorstellung, der Staat reguliert alles, der bezahlt alles, der macht sich die Wirtschaft auch untertan, der sagt, wohin der Hase läuft. Das ist ein Staatsverständnis, das sehr alt ist und sehr preußisch. Mhm. Müssen wir ja nicht lange überlegen. Der Staat ist Inbegriff der Vernunft, der Staat ist Inbegriff der Moral, das ist Hegel. Hegel war zwar ein Schwabe, aber war vor allem ein Protestant. Ja, dieses Deutschland muss protestantischer werden, es ist ja sogar so ausgedrückt worden nach der Wiedervereinigung. Deutschland muss östlicher und protestantischer werden. Ja, und jetzt sage ich, und Deutschland muss autoritärer werden, der Staat muss noch mehr zu sagen haben, es wird alles moralisiert, die Verantwortungsethik schlägt um in eine Gesinnungsethik, auch das ist urpreußisch und da passen die Grünen wunderbar rein.
Da ist eine direkte Kontinuität. Ich finde, das ist auch etwas, was vielleicht, wenn man das so als Kritikpunkt anbringen kann, in mehr Anarchie weniger so in den Vordergrund gerät, dass nämlich diese gegenwärtigen Ausartungen, wenn man so will, dieses linksgrünen politischen Autoritarismus ja eigentlich nichts Neues sind, sondern genau wie Sie auch sagen, mich sehr häufig an Sachen erinnern lassen, wie ja, deutschen Wesen soll die Welt genesen oder sowas. Also das ist ja sozusagen eins zu eins.
Ja, selbstverständlich, wenn Sie die Energiepolitik anschauen. Ja? Da in Dubai machen die Leute die Staaten schließen sich zusammen, dass sie jetzt die Kernenergie als Mittel gegen den Klimawandel wieder mehr einsetzen wollen. Wer macht nicht mit? Die Deutschen. Ja? Wer macht in Europa als einziger nicht mit bei einer schärferen Migrationspolitik? Die Deutschen. Aber das Pendel schwingt allmählich zurück. Man muss sich ja nur anschauen, was bei den letzten Wahlen in Holland zuletzt, aber auch schon in Skandinavien, in Italien, demnächst vielleicht auch in Frankreich, da schwingt das Pendel gewaltig zurück. Und auch da werden die Deutschen wieder Nachzügler sein und nicht Vorreiter.
Das kann sehr gut sein. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin mit dem Rückschwingen des Pendels. Ich stelle mir nämlich auch häufig die Frage, wir haben oft so, nein, vielleicht als Konservative, manchmal so die Tendenz, gibt es einen Wahlsieg oder zwei, hat man den Eindruck, jetzt ändert sich alles. Dann hat man aber dann die erste Niederlage oder sowas. Dann sagt man wieder, nein, letztlich geht doch alles den Bach runter. Ich erinnere mich an die doch große Enttäuschung vieler europäischer Konservative nach der Wahlniederlage der Konservativen, faktisch ja eigentlich der christlich-sozialen in Polen, durch die Polen ja mittlerweile eins der ganz wichtigen konservativen Building Blocks, wenn man so will, abgebrochen ist. Da war ja doch ein sehr großer Katzenjammer. Und dann auf einmal aufgrund der Wahlen in den Niederlanden, wo ja letztlich ja Wilders ja auch nur eine Partei unter sehr vielen einer sehr großen Regierungskoalition sein wird, mhm, und ja auch inhaltlich, soll ich sagen, ja, durchaus auch viele auch sehr problematisch ist, hat man dann so den Enthusiasmus, jetzt ändert sich alles. Ich bin da mittlerweile etwas,
ja, aber ach, es gibt ja zynisch viele, und skeptisch es gibt geworden. Eben viele Symptome. Dazu zählt auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das plötzlich eine solide Haushaltsführung anmahnt. Dazu zählt, dass der Traum der deutschen Schwarzen, der deutschen CDU, CSU auf ein schwarz-grünes Bündnis, ein Traum, der seit Merkel ja mehrheitsfähig war, in Hessen geplatzt ist. Ja? Also niemand in der CDU wird heute noch mit irgendjemandem Grünen eine Koalition machen wollen. Das ist vorbei. Und dazu sind eben die verschiedenen Krisenerscheinungen, die völlig verkorkste Energiewende, die führt dazu, dass tatsächlich sich das Pendel in eine andere Richtung bewegt. Die Politik ist, glaube ich, eher das Milieu, das darauf reagiert. Mhm. Aber in der Bevölkerung, bei den Bürgern haben es die Grünen, glaube ich, schon ziemlich verschissen. Da ist ein deutlicher Stimmungswandel zu spüren.
Ja, interessante Feststellung. Ich finde es auch ganz interessant, weil Sie das gerade kontextualisierten in einem größeren europäischen Kontext, weil man sieht ja, dass auch dieser ideologische Überschwang der Grünen oder auch der linksgrünen Bewegung, müsste man es ja eigentlich nennen, ja keineswegs auf Deutschland begrenzt ist, sondern in den Niederlanden, auch in Frankreich, in Italien, mittlerweile ja sogar auch in Polen, in Spanien natürlich sehr starke linksgrüne Bewegungen hat. Und es reicht also, dass, wenn ich französische Nachrichten anschalte oder belgische, also le changement climatique ist omnipräsent, le réchauffement ist überall, la crise migratoire ist überall. Also wo man oft denkt, oh, das ist vielleicht jetzt typisch deutsch, weil sich so viele Sachen hier tun, ist letztlich etwas, das wir überall auch in Europa
haben. Ja, natürlich. Ich schreibe auch in dem Buch, dass mir sowas wie die französischen Gelbwesten, durchaus willkommen wären in Deutschland. Weil in Frankreich hat... Wenn man jetzt darüber diskutieren wollten, was ist ein Bürger? Ja, ein Bürger ist in Frankreich ein Revolutionär und in Deutschland ein Untertan. Ja, das ist schon mal ein grundsätzlicher historischer Unterschied. Was ist ein Liberaler? In den angelsächsischen Ländern ist das ein Individualist. Liberalismus lässt sich nur individualistisch begründen und begreifen in den angelsächsischen Ländern, wo der Liberalismus ja auch erfunden wurde. Was ist ein Liberaler in Deutschland? Ja, einer, der FDP wählt, das ist ja wohl nur noch ein besserer Witz. Nein, die Liberalen haben sich ja den Schneid abkaufen lassen 1848 in der gescheiterten Revolution. Sie sind dann zu Nationalliberalen degeneriert, statt die Freiheit als Individualrecht, als Menschenrecht zu begreifen. Ja. Hat man sich da ganz anderen Kriterien unterworfen. Das spüren Sie bis zum heutigen Tag. Es gibt keinen festsitzenden Liberalismus in Deutschland, das ist eine kleine Minderheit. Ja. Ich verstehe mich als Liberaler, ist hier sogar als Libertärer, nur ein anderes Wort für Anarchist. Ja. Ich werde fast überall als Rechtsradikaler hingestellt, obwohl das genau das Gegenteil dessen ist, was ich eigentlich bin.
Ja, 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 wir sprachen ja eben darüber, das sind natürlich Begriffe, die mittlerweile auch dermaßen...
Ja, die Leute wissen nicht, was liberal heißt und was libertär heißt. Ich möchte, dass der einzelne Mensch seinen eigenen Verstand benutzt. Wenn er an einer roten Ampel steht, ja, dann soll er bitte schauen, ob ein Auto kommt. Wenn ein Auto kommt, dann bleibt er stehen. Aber er bleibt nicht nur deshalb stehen, weil dort drüben ein Licht rot ist. Ja. Das ist jetzt ein Aphorismus, eine Metapher, wenn Sie so wollen. Ich spreche nicht von der Verkehrsregel. Aber die Deutschen bleiben bei jeder roten Ampel stehen, egal ob das Sinn macht oder nicht.
Also das habe ich auch sehr, sehr, sehr lustig empfunden, gerade im letzten Kapitel, dieser Verweis auf die rote Ampel. Denn es ist schon sehr erstaunlich, dass zum Beispiel, ich war vor einigen Wochen in London, dass da wirklich systematisch, wenn kein Auto ist, oder die Autos weit genug entfernt sind, niemand sich letztlich an eine rote Ampel hält.
Was steht in London auf den Straßen in großen Schriften? Look left, look right.
Ja, für die Europäer natürlich. Ja.
Aber trotzdem, das ist die richtige Aufforderung. Wir sollten keine Ampeln hinstellen, sondern unten hinschreiben, look right hier.
Ja, das ist ja fast eine politische Aussage. Aber also Liberalismus, das ist natürlich das Stichwort auch Aufklärung. Sie verweisen ja häufiger auch auf die Aufklärung als wichtigen Wert, sagen wir mal, eines modernen, demokratischen, freiheitlichen Staatenwesens. Und was ich aber, ich selbst habe ja der Aufklärung gegenüber so ein bisschen oft so etwas gemischte Haltung gegenüber. Und ich finde es ganz interessant, dass ich auch bei Ihnen so ein bisschen Spuren sehe. Auf der einen Seite, die Aufklärung wird gerade gecancelt, schreiben Sie. Ne? Man hängt ja ein kolonialistisches Mäntelchen um, dass sich jeder seines eigenen Verstandes bedienen darf, ist nicht mehr vorgesehen. Aber ein paar Seiten vorher bezeichnen Sie zum Beispiel die 68er und Wokeness und Gender-Theorie als die Plagen der Aufklärung. Meinen Sie mit Plagen der Aufklärung, das ist sozusagen die missratene Abkömmlinge der Aufklärung. Ja, wie würden Sie diese Beziehung zwischen Aufklärung und den heutigen Linksgrünen, die sich ja durchaus auf die Aufklärung berufen, sind Sie nicht jetzt provokativ gefragt, ist das nicht die ultimative Konsequenz der Aufklärung?
Naja, die Aufklärung hat viele Kinder, die missraten sind. Denken Sie an den Sozialismus, Kommunismus, in der Französischen Revolution, die ja schon eine Folge der Aufklärung war, endete im Terror. Das ist, die Aufklärung hat natürlich Schattenseiten. Aber Aufklärung verstanden im Sinne von Kant, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, als oberste Regel für ein Zusammenleben. Da habe ich schon einiges Verständnis dafür. Und die Aufklärung ist ja auch nur eine Folge einer großen europäischen Kultur, die aus der Antike kommt, über das Christentum in die Renaissance. Ich war jetzt gerade in Frankreich und stieß da in einen wunderbaren Ort, im Périgord, das Geburtshaus von de la Boétie. Ja, ein großer Aufklärer, der hat im 15. Jahrhundert schon einen Essay geschrieben über die Volonté Servitude, also über die freiwillige Knechtschaft. Das ist ein Urtext der Demokratie, weit bevor es jemals Demokratie gab. Es ist der Einzelne, der sich zum Sklaven macht. Es ist nicht eine Gruppe, die sich versklaven lässt, sondern der Ausgangspunkt ist immer der Einzelne. Das ist übrigens auch der Punkt, wo ich als eher gefallener Katholik, als einer, der den Verein nicht mehr mag, aber hier drin bin ich noch katholisch, wenn es um das Bild geht. Jeder einzelne Mensch ist ein Ebenbild Gottes und deshalb kann er sich nicht in ein Kollektiv stecken lassen. Ja, dagegen hat die katholische Kirche tausendmal selbst verstoßen, gar keine Frage. Aber dieser Grundgedanke, dass jeder sich seinen Gott selbst macht, deshalb auch ein Ebenbild Gottes sein muss, das finde ich einen faszinierenden Gedanken. Der mündet für mich in der Aufklärung, der mündet für mich in der offenen Gesellschaft. Was ist eine offene Gesellschaft anderes als eine Gesellschaft, die sich natürlich mit Versuch und Irrtum, Diskurs, Streit weiterentwickelt, aber die vor allem offen ist. Das heißt, heute ist so ein ganz schlimmes Wort, das gehört ausgemerzt. Identität, ja. Ich bin mit niemandem identisch, nur mit mir selbst. Jeder Mensch ist einzigartig. Wenn ich mit jemandem identisch bin, dann nur mit mir selbst und mit keinem anderen. Das ist wie ein Fingerabdruck. Identität. Aber wie benutzen wir das Wort Identität? Das ist doch schrecklich. Wir sollen jetzt auf Identitäten festgelegt werden. Ich bin ein alter weißer Mann, ein anderer ist schwul, ein dritter ist schwarz, ein vierter kommt aus Afrika und das muss dann sein, alles muss sich um diese Identität, um diesen einzelnen Identitätsstrang muss dann an alles rumgebaut werden. Das ist absurd. Das ist vor allem vormodern. So kann ich keine moderne Gesellschaft gestalten, wenn ich nur noch mit diesem Hammerwort Identität durch die Welt laufe.
Vielleicht nochmal zu dem Begriff auch vormodern, was Sie gerade sagten, Aufklärung. Also, sagen wir mal, eigener Ansatz auch vielleicht ein bisschen in Anklang auch an Böckenförde darüber, ist natürlich diese Feststellung, dass dieser moderne Staat, wie wir wissen, dieser freiheitlich-demokratische Staat natürlich auf Grundvoraussetzungen beruht, nicht wahr, wenn ich das Zitat ein bisschen paraphrasiere, die er selbst nicht garantiert. Und sag mal, der Aufklärung, auch schon damals im klassischen Griechenland, hängt ja immer das Problem an, dass mit dem Homo Mensura-Satz, dass der Mensch sozusagen Maß aller Dinge sein soll, dann auch eine gewisse Hybris einhergeht. So dieses Ideal, wenn es tatsächlich keinen Gott gibt oder er unerheblich ist oder nicht in unserer Diskussion irgendwie eine Rolle spielen soll, dass es dann eben möglich ist, hier auf Erden irgendwie so eine halbwegs ideale Gesellschaft zu konstruieren. Das ist ja leider ja oft die Konsequenz der Aufklärung. Französische Revolution als eine Etappe, die ganzen schrecklichen Totalitarismen, ja, die sich ja auch darauf beruhen. Und man sieht natürlich, dass je mehr dieses, gerade das vormoderne Erbe erodiert, also das, was in dem beruht, was ich mal gesagt habe, das gehört sich nicht oder das gehört sich so oder das tut man doch nicht. Also diese nicht mehr begründbaren, letztlich nur traditionell verankerten Verhaltensregeln, die auch durchaus anders sein könnten, aber die halt eben so sind, sobald das im Namen der Vernunft oder Aufklärung, wenn man so will, dann auch wegrationalisiert wird, dann bleibt eigentlich nur noch so dieses nackte Monster des Staates irgendwie übrig. Und das ist so ein bisschen meine Angst oft mit der Aufklärung und dem Rationalismus, dass ich oft denke, naja, sind die Linksgrünen, wenn man so will, jetzt die Feinde der Aufklärung oder sind sie sozusagen die selbst ad absurdum Führung?
Ja, für mich sind sie die Feinde der Aufklärung. Sie sollten mal an ihre eigenen Wurzeln zurückdenken. Macht kaputt, was euch kaputt macht, haben die Studenten 68 gesungen oder geschrien. Da ist einiges dran. Ich würde auch weiter zurückgehen, Antike, ja. Also gut, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass die wenigsten Leute Bürger waren, sondern nur die Besitzenden durften die Demokratie machen. Aber das waren dann nicht, wie heutzutage wird der Bürger zum Verbraucher gemacht, ja, zum Konsumenten und so wird er auch behandelt.
Ja.
Im Grunde genommen wird er misshandelt, er wird jedenfalls nicht ernst genommen, denn er ist ja nur ein Verbraucher, er ist kein Mitbestimmer.
Man redet ja auch gar nicht mehr vom Bürger, sondern auch der Mensch.
In Athen, die Menschen in diesem in Athen Land. Mussten sie öffentliche Ämter übernehmen, da konnten sie gar nicht Nein sagen. Zum Teil sind sie ausgelost worden, zum Teil sind sie gewählt worden, aber wenn sie dann gewählt wurden, mussten sie das für ein paar Jahre machen und mussten hinterher sogar den Kopf dafür hinhalten, denn wenn sie nicht gut waren, dann hat das Scherbengericht sie ganz schnell für einige Jahre ins Exil gezwungen. Sie wurden nicht umgebracht, sie wurden nicht enteignet, nein, aber sie sollten sich etliche Kilometer fernhalten von Athen für eine Weile lang, wenn sie ihren Job nicht mehr gemacht haben.
Mhm.
Was haben wir? Wir haben ein Berufspolitikertum. Das halte ich für mit das Schlimmste, was es in unserer Demokratie gibt, dass eine geschlossene Klasse, dazu zählen auch viele Journalisten, sich auch existenziell von der Politik ernährt. Die werden dann viermal Kanzler wie Merkel und Kohl. Ja? Ein Unding. Es steht in den Koalitionsverträgen drin, dass man das abschaffen will. Man hat alles Mögliche gemacht, die große Transformation läuft. Nur daran, dass man ein Kanzleramt und ein Ministeramt nur noch begrenzte Zeit ausüben soll, daran denkt keiner. Und es werden die direkt gewählten Abgeordneten, die noch eine Rückbindung an die Bürger haben, die werden jetzt durch das neue Wahlrecht bestraft und sie kriegen nur noch hauptamtliche Parteifunktionäre in die Parlamente. Das ist eine Perversion von Demokratie. Das ist das Gegenteil dessen, was die alten Athener einst erfunden haben.
Mhm. Ja. Vielleicht eine letzte Frage für diesen zweiten Block unseres Gesprächs und sicherlich nicht die einfachste Frage, aber eine ganz offene Frage, auf die ich persönlich keine Antwort habe. Was treibt eigentlich die linksgrüne Ideologie fundamental an? Denn es ist doch so offensichtlich, dass zum Beispiel die klimaneutrale Umgestaltung das genaue Gegenteil bewirkt und uns gleichzeitig nicht nur Deutschland und Europa in den Abgrund führt. Es ist offensichtlich, dass Massenmigration keine gute Idee ist, nicht die Antwort auf keine einzige Frage, die wir als Gesellschaft haben. Auch das ist ein offenes Geheimnis, das eigentlich offensichtlich ist. Es ist auch ganz klar, dass die gegenwärtige LGBTQ-Politik und Genderpolitik und so weiter absurd ist, eigentlich nur noch rein ideologische Verbohrtheit zu, sagen wir mal, zurückzuführen ist und auch eine desaströse Auswirkung hat letztlich auf Familienleben, Familienpolitik und so weiter. Also, dass die, sagen wir mal, die Grundvoraussetzungen dieser linksgrünen oder woken Bewegung absolut selbstzerstörerisch sind, ist ja jetzt keine steile These, sondern etwas, was man, glaube ich, auch faktisch, statistisch sehr gut begründen kann. Wieso zerstören diese Bewegungen ihre Länder selbst? Wissen sie es nicht? Wollen sie es nicht wissen? Glauben sie, also nicht sie, glauben diese Bewegungen tatsächlich daran, dass das, was sie machen, faktisch konstruktiv ist? Geht es um Idealismus? Geht es um Selbstzerstörung?
Ja,
was treibt diese Menschen an?
Es ist schon eine ganze Menge Psychologie dabei, wenn man das jetzt beantworten möchte.
Ja, ja.
Der Selbsthass des Westens, das haben wir am Beispiel Neokolonialismus oder Antikolonialismus, merkt man das ja. Es wird die gesamte abendländische Kultur, unsere Zivilisation wird verachtet von diesen Leuten. Auf Deutsch, sie verachten sich selbst. Man kann aber eine Zivilisation, Huntington nennt es Zivilisation, man kann eine Zivilisation nicht retten, nicht bewahren, nicht verbessern, nicht weiterentwickeln, wenn man sie verachtet. Das macht die Grünen so gefährlich. Es ist ein Maso sadistischer Zug dahinter. Also Freud hat darüber eine Menge geschrieben, das Über-Ich, das lässt sich gerne bestrafen von Vater und Mutter, da spielt sich was Seltsames ab, das spielt sich auch im Kollektiv, im politischen Raum ab. Der Meinung bin ich jedenfalls, es ist nicht mehr Vater und Mutter das Über-Ich, sondern Vater Staat und Mutter Natur. Mhm. Ja. Und gerade in Deutschland auch die Mutter Natur. Man hält die Natur ja nicht für eine natürliche Umgebung, die der Mensch gestaltet, mit der er irgendwie klarkommen muss. Nein, es wird ja so getan, als sei die Natur tatsächlich ein Über-Ich, eine Überautorität, die uns nun mit dem Klimawandel gleichsam bestraft. Ja? Und der Vater Staat ist quasi mit dieser Mutter Natur verheiratet. Das ist dieses perverse Denken in dieser linken Ideologie, in diesem linken Glauben. Ich glaube ganz fest, das ist in einer Zeit, wo die Religionen nichts mehr zu melden haben, aus verschiedenen Gründen, auch aus eigener Schuld, dass diese Klimaideologie, die ich gerade versucht habe, relativ polemisch zu skizzieren, dass das eine neue Religion ist.
Ja, ja. Nee, vielen Dank, das klingt sehr überzeugend. Danke für Ihre Treue auch zu den Zuhörern des freien Gesprächs hier im Televisor des Sandwirts. Bleiben Sie dran, klicken Sie sich weiter.